Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25.
Was für ein 3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir sprechen über die TSG aus Hoffenheim und ja, da kann es ja eigentlich nur einen Gesprächspartner geben. Ihr kennt seine Stimme schon, weil er uns damals schon mal was über den SV Sandhausen erzählt hat. Heute geht es um die TSG aus Hoffenheim. Moin Luis.
Moin Yannick, danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du zugesagt hast, auch ja, wenn du noch ein bisschen angeschlagen warst Anfang der Woche. Ich hoffe, es geht dir jetzt besser. Und ja, wer deine Stimme noch nicht kennt oder nicht weiß, wer du bist, stell dich doch erstmal zu Beginn unserer Aufnahme hier mit ein paar Worten zu deiner Person vor. Wer bist du so? Was machst du? Und ja, warum sprechen wir heute über die TSG in deinem Fall?
Ja, vielen Dank auch für die Genesungswünsche. Ist schon wieder besser geworden. Ich bin Luis Löser, 24 Jahre alt und ich komme aus der Nähe von Heidelberg. Man kennt mich vielleicht, weil ich öfters mal im Rasenfunk auch schon zur TSG zu Gast war und weil ich Blinden- und Fanradioreporter beim SV Sandhausen bin. Und ich habe auch eine Zeit lang für Spox and Goal als Redakteur gearbeitet, bin mittlerweile sonst aber nicht mehr so aktiv im Sportjournalismus. Warum Hoffenheim? Gut, für manche vielleicht eine sehr verwunderliche Fansituation, aber für mich eigentlich ganz logisch, weil ich 15 Minuten von Hoffenheim aufgewachsen bin und als die TSG gerade in die Bundesliga aufgestiegen ist, war ich 8 Jahre alt und habe selbst angefangen, Fußball zu spielen. Und dann kam das eine zum anderen und ich hatte, glaube ich, zu Weihnachten mein erstes Hoffenheim-Trikot und war 2009 zum ersten Mal bei einem Spiel. Deswegen, ich verstehe, warum man Antipathien gegen diesen Verein hegen kann, aber für mich war es ehrlicherweise einfach die logische Wahl, regionaler Club, damals auch mit sehr aufregendem Fußball. Daher bin ich noch bis heute dem Verein eng verbunden, auch wenn ich eine deutlich kritische Haltung mittlerweile entwickelt habe, wie man vielleicht, wenn man mich im Rasenfunk schon mal sprechen gehört hat, mitbekommen hat.
Ja, definitiv. Also jetzt zuletzt im Rasenfunk Royal hast du auf jeden Fall einige Kritikpunkte gefunden, also sowohl auf sportlicher als auch bei den Geschehnissen neben dem Platz. Ich würde als nächstes ein bisschen auf unsere gemeinsame Vergangenheit, also die Vergangenheit der TSG und dem FC St. Pauli schauen. Die ist gar nicht so, da gibt es gar nicht so viel zu erzählen, weil es gab bisher erst 4 Begegnungen miteinander, auch sehr ausgeglichen ausgegangen tatsächlich, mit einem Sieg für St. Pauli, 2 Unentschieden und einer Niederlage. Wir springen in den Januar 2011, da müsstest du wahrscheinlich in dem Jahr 11 Jahre alt geworden sein. Und es gab ein 2:2 zwischen der TSG im heimischen Stadion und dem FCSP. Die Torschützen damals, das 1:0 durch Compaire, das 1:1 durch einen gewissen Max Kruse, das 1:2 durch Asamoah und das 2:2 durch einen gewissen Herrn Alaba. Wenn du magst, kann ich dir auch mal eure damalige Startaufstellung vorlesen. Starke, Beck, Compaire, Alaba, Forster, Ibertsberger, Rudi, Salihovic, Weiß, Vukcevic und Ibisevic. Ja, hast du noch irgendwelche Erinnerungen an diese Begegnung damals?
An die Begegnung glaube ich nicht mehr zwingend, aber allein, was hier viele nicht wissen, ist, dass David Alaba eine Zeit lang in Hoffenheim gespielt hat. Und wenn ich mich nicht komplett irre, war 2011 auch das Jahr, in dem Ralf Rangnick die TSG verlassen hat, nach einem Disput wegen des Abgangs von Luis Gustavo, der dann zu den Bayern gewechselt ist und das auch nur, weil Dietmar Hopp da ein Machtwort gesprochen hat. Also auch das ist in der Saison passiert. Ich glaube, man hat die Saison dann mit Marco Pezzaioli zu Ende gespielt, der ja mittlerweile, glaube ich, bei Eintracht Frankfurt tätig ist, war zwischendurch auch in China. Also da ist viel passiert damals.
Ja, und auch seitdem ist viel passiert. Ich hatte dich ja wie meinen anderen Gästen auch gebeten, uns mal so ein bisschen mitzunehmen, was wir denn verpasst haben, seit wir uns jetzt so viele Jahre nicht über den Weg gelaufen sind. Und du hast mir so, wir machen ein paar Zeitsprünge und du nimmst uns in verschiedene Jahre mit. Erzähl doch mal, was sind deiner Meinung nach so 3 Fakten, die man einfach wissen muss, wenn man jetzt die TSG, ja, was du sicherlich auch niemanden übel nehmen wirst, gerade wenn man eher Fan eines Zweitligisten ist. Ja, was haben wir verpasst bei der TSG Hoffenheim?
Erstmal noch die Korrektur. Pezzaioli ist jetzt bei Galatasaray technischer Direktor. Also Frankfurt ist schon länger her.
Okay.
Auch interessanter Werdegang. Aber zur TSG, ich habe mal 3 einfach Daten rausgesucht, was in der Zwischenzeit passiert ist. Zuerst mal 2013, da haben vielleicht manche noch eher negative Erinnerungen dran. Da wäre es ja fast um die TSG geschehen. gewesen. Man hatte vor der Saison noch großtönig die Champions League anvisiert und mindestens die Europa League als Ziel ausgegeben, Spieler wie Tim Wiese verpflichtet, und am Ende war man dann eigentlich fast schon sicher abgestiegen, bis dann Markus Gisdol übernommen hatte und am allerletzten Spieltag im legendären Wunder von Dortmund nach 0-1 Rückstand gegen Dortmund, die ja damals im Champions League Finale von Wembley standen, dann doch noch 2-1 gewonnen hat. Roman Weidenfeller rote Karte kassiert, Kevin Großkreuz stand im Tor und konnte den Elfmeter gegen Serdar Ljubic nicht halten, und dann am Ende, um das Drama perfekt zu machen, schießt Schmelzer auch noch ein Tor, was nur aberkannt wird, weil der Linienrichter richtigerweise eine aktive Abseitsposition von Lewandowski gesehen hat, die vorher nicht eindeutig zu sehen war. Und so hat man sich dann gegen Kaiserslautern gerettet. Und in der Folgesaison gab es dann ja auch dieses Phantomtor. Also ganz viel passiert in dem Jahr. Für viele wünschen sich wahrscheinlich noch, dass Hoffenheim damals nicht gewonnen hätte. Für mich immer noch eine sehr schöne Erinnerung.
Okay, also jetzt habe ich dieses Phantomtor, sagt mir auch was, aber ja, alles andere, ich meine, und du wirst dir wahrscheinlich das taktische Verständnis dazu auch erst im Nachhinein drauf geschafft haben. Ich glaube nicht, dass du mit 13 schon so taktisch affin warst, oder?
Nee, nicht ganz. Ich hab dann verstanden, warum das Tor aberkannt wurde von Schmelzer. Aber ich habe mich jetzt nicht so mit... Ich wusste, dass Gisdol sehr offensiven Fußball spielen lässt und dass das Hoffenheim auf jeden Fall deutlich mehr liegt als dieser Markus Bubble-Fußball, der davor kam. Das war ja furchtbar. Und genauso wie Marco Kurz, dessen Amtszeit seinem Namen glich. Also da hat man ja auch einiges verschlissen am Trainer. Zwischendurch war, glaube ich, Frank Kramer mal aktiv, der jetzt mittlerweile Akademieleiter ist. Ja, verrückte Zeiten.
Absolut, dann lass uns mal weiterspringen. Du hast ja noch mehr Jahre und Events mitgebracht sozusagen.
Genau, ja, in der Zwischenzeit war es dann immer furios auf dem Platz, aber es gab nie sonderlich erfolgreiche Ergebnisse am Ende. 2016 wäre man fast abgestiegen und dann hat Julian Nagelsmann übernommen. Der war 2013 übrigens schon Co-Trainer bei Gisdol, hat danach erstmal wieder in der Jugendabteilung weitergemacht und hat dann die TSG übernommen, innerhalb von einem Jahr in die Europa League und dann 2018 in die Champions League geführt. Und auch da gab es wieder eins dieser legendären Spiele gegen Dortmund am letzten Spieltag, damals dann 3-1. Und damit hat man sich dann noch auf den Platz 3 gerettet, der für die Champions League gereicht hat. Früher war es ja noch so, dass man noch so einen Quali-Platz hatte als vierten Platz. Mittlerweile gibt es ja gar nicht mehr. Und ich würde sagen, das war so bisher der Höhepunkt in Hoffenheims kurzer Geschichte, wobei man ja jetzt mittlerweile auch schon über 16 Jahre in der Bundesliga ist. Damals dann auch mit Platzsturm alles gefeiert. Also es war für alle, die es irgendwie mit der TSG halten, schon ein unvergesslicher Tag. Davor auch schon mit Fanmarsch und allem drum und dran. Und die Auswärtsspiele in der Champions League, auch wenn es nicht sonderlich erfolgreich war, waren auch sehr schön. Nach Lyon, nach Manchester, Donetsk war dann eher, war nicht so viele dabei, aber war eine schöne Zeit, an die viele leider, so ein bisschen wie in Dortmund, wo man noch ein bisschen an Klopp hängt, hängt man in Hoffenheim natürlich immer noch an Nagelsmann.
Okay, wir halten fest, Lewis macht seinen Führerschein und die TSG zieht in die Champions League ein.
Genau so, ja.
Okay, dann springen wir ins Heute, glaube ich, wenn ich unser gemeinsames Dokument richtig verstehe.
Ja, genau, damit man auch ungefähr nachvollziehen kann, wie der aktuelle Stand ist, habe ich mal jetzt den letzten Erfolg mit reingenommen, nämlich den Europa League-Einzug, der ja jetzt nicht ganz so klamourös war wie alles, was man unter Nagelsmann gemacht hat. Das war ja eher so ein Gestolpere in die Europa League, weil einfach kein anderer Verein da Bock drauf hatte, wenn man sich so angeguckt hat, was die gespielt haben. Hoffenheim hat ja zwischendurch sogar mal 9 Spiele am Stück nicht gewonnen. Aber dann die Art und Weise wieder am letzten Spieltag mit einem 4-2 gegen die Bayern war natürlich wieder unnachahmlich. Wie schon gesagt, Hoffenheim trauert eigentlich seit dem Abgang von Nagelsmann so ein bisschen ihm hinterher, auch dieser Spielidee, die so ein bisschen verloren gegangen ist. Weder Schreuder noch Hoeneß noch Breitenreiter noch Matarazzo konnten bisher wirklich wieder dauerhaft irgendwas in die Richtung aufbauen. Deswegen ist dieser Europa-League-Einzug natürlich ein großer Erfolg und auch mit der Hoffnung verbunden, dass man vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Konstanz reinbringen kann. Ich bin mal gespannt, ob das gelingen kann, gerade auch in diesem neuen Europa-League-Format, mit dem ich mich zuletzt zum ersten Mal vor einer Woche oder so auseinandergesetzt habe. Das wird auch ganz interessant.
Ja, okay, von Europa muss der FCSP ja noch ein bisschen träumen. Hast du die Menschen in der Stadt oder die es mit der TSG halten, schon in so Nebensätzen immer mal angesprochen? Dann nimm uns doch mal zu Land und Leuten mit sozusagen. ja, du hast schon gesagt, 16 Jahre Bundesliga, da wird ja schon der Verein ein gewisses Standing sich erarbeitet haben in der Region. Und ja, hol uns mal ein bisschen ab, wie ist es um die Fans und vielleicht auch sogar die aktive Fanszene in Hoffenheim bestellt momentan?
Also es ist natürlich so, das ist ja auch kein Geheimnis, dass Hoffenheim immer noch Probleme hat, das Stadion regelmäßig voll zu kriegen, gerade jetzt nach der sportlichen Talfahrt zwischendurch, also wenn man es so nennen kann, wo man wieder so ein bisschen in dieses graue Maus-Image zurückgekippt ist, gab es immer mal wieder einen Zuschauerschwund, hat sich jetzt vielleicht auch wieder ein bisschen verbessert, Corona war da sicher auch nicht hilfreich. Ich würde schon sagen, dass Hoffenheim mittlerweile in der Region verwurzelt ist, dass man auch, dadurch, dass man sich sehr stark sozial engagiert, einmal natürlich auch im Bereich Nachhaltigkeit, aber auch im Bereich, also nicht nur ökologische, sondern auch soziale Nachhaltigkeit. Seit, glaube ich, 2 Jahren jetzt gibt es auch ein Fanprojekt, was vor allen Dingen zum Thema jüdisches Leben hier in der Rhein-Neckar-Region viel macht, was ja auch ein Anliegen ist, weil man ja auch weiß um die Vergangenheit von Dietmar Hopps Vater, der in der SS in Hoffenheim war. Also da ist es auch dem Verein ein Anliegen, da vor allen Dingen in dem Bereich, Thema Antisemitismus und so weiter, aktiv zu werden, auch wenn natürlich das Fanprojekt sowieso unabhängig vom Verein ist. Und auch die Jugendarbeit ist natürlich in der Region fest verwurzelt, weil man ja nicht nur die TSG-Akademie hat, sondern auch diese Initiative Anpfiff ins Leben, die von Dietmar Hopp vor schon langer Zeit ins Leben gerufen wurde, die eben nicht nur auf den Spitzensport aus ist, sondern auch allgemein in der Sportförderung und auch immer versucht, Bildung und Sport zu vereinen, also dass man da eben alle Facetten mit abbildet. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich trotzdem, dass man, wie schon gesagt, eine sehr stark von Familien geprägte Fanmasse hat, auch viele eben Gelegenheitsfans oder Eventis im Stadion oft sitzen. Es gibt trotzdem auch eine aktive Fanszene, die jetzt in den letzten Jahren immer kritischer geworden ist, was ich eigentlich eine gute Entwicklung finde. Gerade so die Gruppen Young Boys 07, Crescendo Hohenlohe äußern sich spätestens seit 2021, als damals Peter Görlich als Geschäftsführer entlassen wurde, sehr kritisch gegenüber dem Verein. Zum einen natürlich die Nähe zur Beratungsagentur Rogon. Wer da noch nicht so im Thema drin ist, Roger Wittmann, der Chef der Beratungsagentur, ist einfach eng mit Dietmar Hopp verbandelt und platziert immer wieder Spieler bei der TSG. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass er eben auch oft da mal ein Wörtchen mitredet, wenn es um Transfers geht und dass seine Agentur da halt gerne mal bevorzugt wird, was eben unter den Fans sehr, sehr kritisch gesehen wird. Auch weil Dietmar Hopp Geschäfte zusammen mit Roger Wittmann macht, Farmteams in Brasilien und Portugal aufbaut, würde jetzt zu tief gehen, ins Detail zu gehen, aber nur um mal ein Verständnis zu kriegen. Und zum anderen gibt es eben auch innerhalb der GmbH seit letzten Jahren immer mal wieder Streitigkeiten unter den Geschäftsführern. Zuletzt wurde jetzt auch noch ein neuer Vorsitzender der Geschäftsführung installiert. Und auch da gab es vorher schon Fanproteste, die natürlich in der breiten Öffentlichkeit nicht wirklich Beachtung finden, aber zumindest hier in der Region mittlerweile ein Gewicht sind und auch eine Stimme, und wo sich auch die Verantwortlichen ein bisschen gegenüber verantworten müssen.
Aber wenn ich das aus unserem gemeinsamen Sendungsdokument richtig rauslese, ist das ja oder der Teil der Fanszene, der sich auch lautstark und auch kritisch äußert, ja schon eher der geringe Teil im Stadion, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also die sind ja, erstmal ist natürlich der Stehplatzbereich sowieso eine Minderheit im Stadion, und dazu kommt noch, dass auch im Stehbereich vielleicht so die ersten 10 Reihen den Ultras gehören, wenn überhaupt, und dahinter halt dann auch bunt gemischt. Man kann aber auch trotzdem so von der allgemeinen Masse her schließen, dass sie viele Positionen vertreten, die auch von vielen normalen Fans so vertreten werden. Mittlerweile ist gefühlt der gesamte Weg einmal zum Stadion gepflastert mit Rogon-Raus-Plakat oder Nein zu Rogon-Stickern, die vielleicht jetzt bald wieder entfernt wurden von irgendwem, aber die da waren. Und auch natürlich Facebook-Kommentarspalten bilden genauso wenig die Realität ab, aber auch dort sieht man von Fans, die jetzt nicht unbedingt sich aktiv irgendwo organisieren, dass auch die, vor allen Dingen was diese Rogon-Thematik angeht, eine ähnliche Meinung haben. Natürlich in anderen Bereichen, zum Beispiel, dass Hoffenheims Ultras zuletzt auch verstärkt Pyrotechnik verwendet haben, da ist in Hoffenheim immer noch so die Ansicht, dass das dass das absolut nicht okay ist. Und da werden sie dann teilweise von den eigenen Anhängern ausgepfiffen. Aber zumindest was solche größeren Protestaktionen angeht, treffen sie häufig auch den Nerv von anderen Fans.
Okay, also in den wichtigen Sachen, sage ich mal, herrscht dann schon weitgehend Konsens. Dann schauen wir doch mal, bevor wir aufs Stadion, was du jetzt auch schon so ein bisschen angeteasert hast, nochmal auf die Region an sich. Ich persönlich, also ich war noch nie in Hoffenheim, also oder Sinsheim, und mache es aber immer ganz gerne so, wenn es aus Hamburg eine etwas weitere Fahrt ist, dass ich dann irgendwie noch zumindest noch eine Übernachtung einbaue oder auch mal ein ganzes Wochenende irgendwo, wenn die Region schön ist. Wenn jetzt wirklich jemand sich sagt, okay, ich möchte zur TSG, wenn St. Pauli da spielt, was würdest du sagen, was kann man sich abseits des Stadions, zu dem wir gleich noch kommen, was kann man sich dann noch anschauen?
Der Ort Hoffenheim an sich ist natürlich sehr beschaulich, hat vielleicht 3000 EinwohnerInnen, da würde ich jetzt keine Riesen-Highlights sehen, außer dass die Hügel außenrum ganz schön sind. Wenn man nach Sinsheim kommt, gibt es natürlich die Badewelt Sinsheim, die für Sauna-Fans einiges bietet, und die Klimaarena, wo man aktiv auch ein bisschen zum Thema Umweltschutz sich informieren kann, und natürlich das Technikmuseum. Da bin ich als Kind auch immer gern gewesen mit der Concorde und so Flugzeugen. Wenn man jetzt eher auf Kultur aus ist, würde ich, oder auf schöne Städte und vielleicht auch auf eine gewisse Feierkultur, dann würde ich eher Heidelberg empfehlen. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass da auch St. Pauli-Fans gerne mal, wenn sie in Sandhausen gespielt haben, unterwegs waren. Ich glaube, auch bei Hoffenheim Auswärtsspielen kann man auf jeden Fall die untere Straße empfehlen. Heidelberg ist ja weniger eine Clubstadt als eher eine Kneipenstadt, aber die untere Straße, da findet eigentlich jeder für sich eine Kneipe. Und ansonsten gehe ich immer gern hoch auf den Königsstuhl und gucke von da runter auf die Altstadt. Da kann man auch ein bisschen spazieren gehen, so ein bisschen abseits vom Touri-Wahnsinn und in der Innenstadt, wo schon immer sehr viel los ist, einfach weil Heidelberg aus meiner Sicht die schönste Stadt Deutschlands ist und daher zu Recht sehr beliebt, aber sorgt natürlich auch viele Junggesellenabschiede oder Junggesellenabschiede und viel Tourismus. Aber gibt einiges zu erleben in der Rhein-Neckar-Region, auch wenn man nicht unbedingt nach Sinsheim muss.
Okay, dann Sinsheim eher nur wegen des Fußballs, aber ich meine, wir waren ja auch letzte Saison in Elversberg, so da war jetzt im Ort selber auch nicht so viel los, da hat man sich sicherlich auch in den umliegenden Städten eher rumgetrieben. Dann schauen wir mal auf das Stadion, was wir dann besuchen werden. Ich gesagt, ich persönlich war noch nicht da. Hieß früher mal Rhein-Neckar-Arena, passend zur Region. Jetzt trägt es einen Sponsornamen, den wir jetzt, glaube ich, hier nicht unbedingt erwähnen müssen. Bevor das ganze Ding gebaut wurde, hat man im Dietmar-Hopp-Stadion gespielt, ist aber auch schon mal nach Mannheim ausgewichen. Die Spielstätte jetzt hat ein Fassungsvermögen von etwas über 30.000 Zuschauern. Du hast gerade eben schon angesprochen, davon sind nur 6.750 Stehplätze, der Rest sind Sitze. Das Ganze wurde 2009 eröffnet und ja, aus unserer Sicht hier auf St. Pauli etwas beneidenswert, dass es 4.600 Parkplätze entweder direkt am Stadion oder in unmittelbarer Nähe gibt, das wer schon mal mit dem Auto zu St. Pauli fahren wollte, wird da sicherlich neidisch drauf gucken, dass da so viele Möglichkeiten sind. Und was ich eine ganz lustige Besonderheit fand, dass es eine Solaranlage gibt, die auch ins öffentliche Netz eingespeist wird, und davon sollen zumindest, ne, laut Vereins-Homepage, ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, 270 Vier-Personen-Haushalte von versorgt werden können. Hast du noch Wissenswertes rund ums Stadion für uns?
Ja, zum einen vielleicht für St. Pauli-Fans ganz interessant. Hoffenheim hat ja auch mal einen ehemaligen St. Pauli-Trainer bei sich angestellt, nämlich Holger Stanislawski. Und
das hatte ich völlig verdrängt. Sorry, wenn ich das war mir gar nicht mehr präsent. Aber ja, du hast vollkommen recht.
Ist vielleicht ein Zitat, was ihr nicht unterschreiben würdet, aber es gibt tatsächlich ein Zitat, wo er meinte, es spielt keine Rolle, wie viel ihr seid. Das Wichtigste ist, dass ihr den Verein im Herzen tragt, wo es eben auch um diese Plastikclub-Thematik ging und Hoffenheims eher kleine Fanszene. Und das Zitat ist tatsächlich am Eingangsbereich zum Hoffenheimer Stehplatzbereich einmal an die Wand gepinselt. Werdet ihr da nicht sehen, aber jetzt wisst ihr es trotzdem. Mhm. Und was ich jetzt im Sendungsdokument gar nicht erwähnt hatte, aber was mir jetzt gerade wieder gekommen ist, gerade weil du die Solaranlagen ansprichst, Hoffenheim hat ja, wie gesagt, schon starke ökologische Nachhaltigkeitsbemühungen und wurde jetzt vor kurzem wurde das Stadion zur ersten Zero-Waste-Arena ausgezeichnet. Das heißt, man versucht eben möglichst alles, was da an Abfall anfällt, zu recyceln. Es wird Müll getrennt im Stadion. Der Rasen wird verwendet, um daraus Rasenpapier zu machen, woraus zum Beispiel die Autogrammkarten bestehen. Also da versucht man verschiedene Wege zu gehen, um möglichst wenig Müll anfallen zu lassen, der dann nicht mehr weiterverwendet werden kann. Zumindest in dem Bereich ist Hoffenheim, denke ich, relativ vorbildlich. Als nächsten Schritt versucht man das Ganze dann auf der Geschäftsstelle noch verstärkt umzusetzen und bei den Akademien und so weiter. Da hilft dann auch die Zusammenarbeit mit dem Sponsoren, den wir jetzt nicht nennen müssen. Übrigens, Rhein-Neckar Arena war übrigens auch, was viele nicht wissen, schon auch ein Sponsorenname. Nur hatten sich dann da verschiedene Sponsoren der Metropolregion Rhein-Neckar zusammengetan und dann quasi gemeinsam diesen Namen gesponsert und haben dann ihre Logos an die Arena gepflastert, ohne dass ihr Name direkt im Stadionnamen mit drin war. Also auch das war jetzt nicht 100% so ein traditioneller Name.
Ja, okay, aber ist ja immer noch charmanter als irgendwie Playmobil Arena oder Schau ins Land reisen oder so. Jetzt habe ich doch ein paar Namen genannt, aber die haben ja gar nichts mit Hoffenheim zu tun. Gut, dann wollen wir da auch irgendwie mal hinkommen und weiß nicht, ich habe jetzt zuletzt mit Steffi von Union gesprochen, die sagt auf jeden Fall, mit dem Auto ist keine gute Idee. Wie ist das denn in Hoffenheim? Wie sollte man bei euch am besten anreisen, wenn man bei euch zum Fußball gehen möchte als Gästefan?
Also die Arena liegt direkt an der Autobahn. Man versucht jetzt stärker auch den ÖPNV mit einzubinden, aber es ist nun mal schwierig, weil Sinsheim keine Riesenstadt ist. Es gibt einmal die S-Bahn-Station Museum Arena, von der läuft man eine Viertelstunde zum Gästeblock. Also wenn man zum Beispiel in Heidelberg übernachtet, kann man da mit der S5 oder mit der Regionalbahn rüberfahren oder man kommt irgendwie direkt, ich habe mal geguckt, von Hamburg aus fährt man, glaube ich, dann über Würzburg und über Bad Friedrichshall oder sowas. Also da lernt man dann auch sehr schöne Bahnhöfe in Deutschland kennen. Mit dem Auto gibt's direkt am Museum einen Parkplatz für Gästefans und von dem läuft man dann auch irgendwie so knapp 650 Meter unter der Autobahn durch und ist dann direkt beim Gästeblock, der ist relativ nahe zu dieser Unterführung. Wenn man lange Wartezeiten beim Verlassen des Parkplatzes vermeiden will, dann könnte man auch einfach an der Neulandstraße im Industriegebiet irgendwo parken, weil man dann doch immer relativ lange warten muss, bis die Ausfahrt auch wirklich frei ist. Aber das wären so die Optionen.
Okay, so viel zur Anreise und dann sind wir irgendwann im Stadion angekommen, dann müssen wir natürlich noch mal kurz aufs Catering gucken und wäre natürlich dann auch wichtig zu wissen, wenn du sagst, hier, man möchte gern Zero Waste und so, ob es denn dann auch im Gästeblock Mehrwegbecher gibt, weil ganz oft hat man es ja gerade, wenn man irgendwo zu Gast ist, dass dann da nur diese Weichplastikbecher ausgegeben werden. Weißt du da Näheres und wie ist es allgemein im Stadion ums Catering bestellt?
Also soweit ich weiß, gibt es auch im Gästeblock Mehrwegbecher. Da haben sie jetzt den Preis, glaube ich, von 2 Euro auf 1 Euro abgesenkt. Bier wird ausgeschenkt von Bitburger. Hier nenne ich mal eine Marke, um einfach zu sagen, dass das Bier leider für die meisten Fans nicht genießbar ist. Ich würde da eher, wenn es um lokale Sachen geht, eher die Weinschorle empfehlen. Die ist von einem Weingut in Heilbronn und das schmeckt auch. Habe ich auch von anderen Fans, die Hoffenheim eher kritisch gegenüberstehen, bestätigt bekommen, dass man die auf jeden Fall trinken kann.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Und worüber ich mich sehr gefreut habe, ist, dass es jetzt seit letztem Jahr endlich mal eine vegane Bratwurst im Stadion gibt. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob es hier auch im Gästeblock geht, aber ich gehe schwer davon aus, weil die eigentlich bei allen Wurstbuden zu haben ist. Und die kann man tatsächlich auch essen. Die ist nicht so eine Matsche, wie man vielleicht manchmal kriegt bei solchen Ersatzprodukten. Ansonsten gibt es natürlich auch eine Pommes als vegetarische Alternative, aber ich bin ganz froh. Ich war auch schon mal in München, da gab es dann einfach nur eine Riesenbrezel und mehr gab es nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass jetzt auch sowas mal bei uns gibt.
Das werden wir auf jeden Fall überprüfen, ob es das auch im Gästeblock gibt. Ansonsten, ja, du hast die Stadionauslastung ja schon angesprochen. Ich kann mir auch vorstellen, wie es halt auch oft ist, wenn St. Pauli irgendwo zu Gast ist, in Stadien, die vielleicht von Heimseite aus nicht unbedingt immer ausverkauft sind, dass dann auch in den angrenzenden Heimblöcken sich Leute von uns einfinden sozusagen. Und die könnten ja dann spätestens die Wurst über einen Trennungszaun reichen oder so. Gut, das klang ja erstmal alles jetzt gar nicht so übel, wie vielleicht das Bild der TSG in den Augen vieler ist. Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich auch aus deiner Sicht, du hast es ja auch in deiner Vorstellung angesprochen, dass du in den Gesprächen im Rasenfunk auch gerne mal dich kritisch äußerst. Sicherlich gibt es ja auch Baustellen, die du bei deinem Verein siehst und wo auf jeden Fall in der nächsten Saison oder vielleicht auch noch darüber hinaus gearbeitet werden muss. Was wäre das aus deiner Sicht? Was muss man nächste Saison besser machen, um ich meine, dieses Jahr sind ja 8 Vereine, also die Hälfte der Bundesliga spielt ja europäisch, von daher kann das Ziel ja nur sein, sich vielleicht noch höher zu platzieren oder zumindest gleichbleibend. Was braucht es dafür oder was braucht es auch darum oder darüber hinaus?
Ja, vielleicht beginnen wir erstmal so bei dem Hinter den Kulissen, bevor ich zum Sport hinkomme. Also wie schon angesprochen, es gibt eben dieses schwierige Verhältnis zu Rogon, zur Beratungsagentur und zum anderen gab es in den letzten Jahren auch immer wieder einen Umbruch auf der Geschäftsführerebene. Letztes Jahr wurde Alexander Rosen mit reingenommen als sportlicher Geschäftsführer, den es vorher in der Form nicht gab. Der sollte dann fast schon wieder geschasst werden in der vergangenen Saison. Also da gab es mehrere Artikel übereinstimmend, dass auch innerhalb der Geschäftsführung man da nicht ganz einig war und einige auch gerne Rosen wieder rausgehabt hätten, gerade weil es ja nicht immer so rosig lief in der vergangenen Saison. Jetzt hat man da nochmal eine neue Position geschaffen, hat Markus Schütz als Vorsitzenden der Geschäftsführung mit reingeholt. Der war mir auch vorher kein Begriff, ehrlicherweise. Der ist selbst Rechtsanwalt und hat die TSG da wohl in verschiedenen Verfahren auch schon vertreten und soll jetzt eben so ein bisschen, glaube ich, auch diese Geschäftsführung befrieden. Da bin ich mal gespannt, wie das funktionieren wird und auch wie dann die Fans darauf reagieren, weil einige Reizpersonen, gerade Danny Strich, der unter den Fans sehr umstritten ist als Marketinggeschäftsführer, der ist ja weiterhin im Verein. Und deswegen bin ich da mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, genauso wie die Nachfolgeregelung von Dietmar Hopp, der jetzt auch versucht, so ein bisschen sich immer weiter zurückzuziehen, hat er jetzt seine Stimme halt abgegeben und dem Vernehmen nach wenig überraschend ist er mit seinen über 80 Jahren jetzt auch nicht mehr der Fitteste, deswegen versucht er da den Club in guten Zustand zu hinterlassen oder auch zu übergeben. Man weiß auch nicht genau, ob dann einer seiner Söhne irgendwie da mit reingeht noch auf die Gesellschafterseite oder wie da genau der Plan ist. Also da wird es noch spannend in den nächsten Jahren und da kann es auch in der nächsten Saison wieder spannend werden.
Okay, wir werden schauen, wie sich das entwickelt und dann wäre das nächste die Frage, da wird es schon wieder ein bisschen sportlich, ne? Mit der Spielidee sozusagen oder der Identität, die Hoffenheim ausmachen soll.
Ja, wie vorhin schon ein bisschen angesprochen, so richtig eine ganz klare Philosophie gibt es nicht mehr, seitdem Julian Nagelsmann nicht mehr da ist. Klar, man will immer noch offensiven Fußball spielen, man will mutigen Fußball spielen, wie man es ja immer so gerne sagt. Aber ob der dann auf Ballbesitz beruht oder ja auf Umschaltspiel, das war nie so ganz deutlich. Und gerade defensiv war es auch immer sehr wackelig. Deswegen liegt es gerade jetzt an Matarazzo, der TSG in der nächsten Saison nochmal verstärkt, seinen eigenen Stempel aufzudrücken. Ist dann seine zweite vollständige Saison als Trainer, die er dann hoffentlich auch komplett übersteht und nicht wie seine Vorgänger, die dann irgendwann alle den Hut nehmen mussten und somit mit reinfließt da auch, dass die Defensive einfach die letzten Jahre so ein Dauerthema war, egal unter welchem Trainer. Man hat jetzt in den letzten Jahren auch über 30 Millionen Euro ausgegeben für Innenverteidiger, weil gerade eben da immer Probleme geherrscht haben. Gerade auch, dass dann Benjamin Hübner erst lange verletzt war und dann eben seine Karriere beendet hat. Da ging auch ein Führungsspieler. Und man hat deswegen vor allen Dingen immer einen linksfüßigen Innenverteidiger gesucht und man hat zwar immer welche gefunden, aber keiner von denen hat wirklich das Team langfristig stabilisieren können. Jetzt hat man auch noch das Problem, dass Ozan Kabak, der mit einer der Besten noch war in der Defensive, sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Also da liegt es auch an Alexander Rosen oder Pirmin Schwegler, der ja jetzt Sportdirektor ist, einen passenden Ersatz zu finden und eine passende personelle Stabilisierung. Aber natürlich auch im Spielsystem muss man ganzheitlich die Defensive stabilisieren. Da war man einfach immer sehr inkonstant. Gab auch viele individuelle Fehler immer wieder. Und das, wenn die einmal passieren, dann ist es vielleicht kein Zufall. Aber wenn es irgendwann zu einem Muster wird, dann muss man da auch dran arbeiten. Deswegen hoffe ich, dass das vielleicht nächste Saison ein bisschen besser wird. Und zu guter Letzt bleibt natürlich immer noch offen, was mit Maxi Bayer passiert. Also bisher ist relativ wenig auf dem Transfermarkt passiert, außer dass jetzt so ein paar Leihen ausgelaufen sind, unter anderem Baut Wechros, der jetzt nicht fest verpflichtet wurde. Also da gibt es schon mal eine Lücke im Sturm, und wenn Maxi Bayer gehen sollte, was nicht unwahrscheinlich ist, da er zwar vielleicht gar nicht abgeneigt ist, noch eine Saison zu bleiben, aber allein die 30 Millionen, die da winken an Transfer löst, die kann man fast schon nicht ablehnen. Gerade weil Hoffenheim ja versucht, unabhängig von Dietmar Hopp zu sein und man da eben solche Transferlöse einfach braucht, ähnlich wie man es vielleicht auch vom BVB in etwas größerer Form kennt. Deswegen könnte es eine große Schwierigkeit werden, ihn dann irgendwie noch zu ersetzen in dieser Sommertransferperiode, sollte dann wirklich gehen. Ich glaube, Leverkusen ist interessiert, aber auch viele Premier League Clubs. Da müssen wir mal gucken, ob es noch eine Saison mit Maxi Bayer geben wird.
Okay, da sind wir ja vielleicht schlauer, wenn wir uns dann wirklich in der Liga über den Weg laufen und auch da natürlich Gespräche geführt werden. Dann wissen wir sicherlich, ob Maxi Bayer im Spiel gegen uns oder auch schon in den Partien davor dann noch für die TSG auf dem Platz gestanden haben wird. Gut, das wären, wenn ich das richtig überblicke, deine Baustellen. Da könnten wir zum Abschluss kommen. Und die Abschlussfrage beschäftigt sich auch mit der Zukunft. Und die wäre dann, welches Reiseutensil darf im Koffer deines Vereins auf keinen Fall fehlen, damit es eine erfolgreiche Saison wird?
Meine erste Idee war eine Schallkanone. Die war zwar bei Heimspielen im Einsatz damals gegen Dortmund, aber die ist sicher nie nutzlos. Aber die ernst gemeinte Antwort wäre eine Pferdesalbe, weil die Dreifachbelastung, glaube ich, nochmal ordentlich reinknallen wird. Hoffenheim hat bisher immer ein bisschen ein Problemchen gehabt, wenn sie international vertreten waren, war jetzt auch nie sonderlich von Erfolg gekrönt, was man da so international fabriziert hat. Und muskuläre Verletzungen sind auch oft gesehen im Kraichgau. Deswegen so eine Pferdesalbe, um das Ganze ein bisschen wegzukremen, ist, glaube ich, nicht gerade schlecht.
Okay, die passt ja auch bequem in jedes Handgepäck, wenn man dann quer durch Europa reisen muss mit diesem neuen Europa-League-Spielplan, den du da eben schon skizziert hast. Dann wäre es das von meiner Seite. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was jetzt in unserem Dokument nicht auftauchte im Vorfeld?
Eigentlich nicht. Ich freue mich aber auf jeden Fall aufs Auswärtsspiel bei euch. Ich durfte schon mit Sandhausen zu Gast sein und habe mich vor allen Dingen über die Fritz-Cola und die vegane Currywurst im Pressebereich gefreut und freue mich, wenn ich vielleicht dann auch mal im Gästeblock stehen darf. Diesmal dann mit der TSG in der ersten Liga.
Das sind doch wunderbare Schlussworte. Louis, ich danke dir. Hab noch eine schöne Sommerpause und wir schauen mal, was das nächste Saison so gibt. Mach's gut.
Ciao.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!